Ich glaube, eigentlich ist das Thema Phimose zwischen Emotionalität und Rationalität nicht ganz richtig. Wahrscheinlich geht es um die Zirkumzision, die ja viel mehr Wogen aufwirft als die Phimose. Weil die Phimose ist eigentlich links. Die Phimose, die Diagnose ist eigentlich ganz klar. Es handelt sich um eine Verlängerung oder Verengung der Vorhaut, die das normale Zurückstreifen behindert oder unmöglich macht. Ist das wirklich so klar? Weil nach einer englischen Studie zum Beispiel ist es so, dass nur 25% der Kinder, die aufgrund einer Phimose zugewiesen wurden, auch behandelt werden mussten. Und nach einer kanadischen Studie waren es nur 14%. Ich glaube, es macht schon Sinn, sich über die Entwicklung der Vorhaut und der normalen Physiologie ein paar Gedanken zu machen. Die Vorhaut entsteht als einen epithelialen Ring sehr früh schon in der Schwangerschaft, und zwar in der 8. Schwangerschaftswoche. Dieser Ring, diese Vorhaut, die dann entsteht, die bedeckt die Eichel bis zur 16. Schwangerschaftswoche, sodass letztendlich nur der Meatus frei bleibt. Interessant ist, dass es eigentlich keine Trennschicht gibt zwischen dem inneren Anteil oder dem inneren Blatt der Vorhaut und der Glanzepithel. Beide Schichten sind verschmolzen. Und erst so ab der 24. Schwangerschaftswoche kommt es dazu, durch eine Abschilferung der oberflächlichen Epithelzellen, dass es zu einer zunehmenden Separation zwischen Vorhautblatt, innerem Vorhautblatt und der Glanz kommt. Und dieser Vorgang ist eben bei der Geburt noch nicht abgeschlossen, sodass zum Zeitpunkt der Geburt nur bei 10% der Kinder die Vorhaut zurückstreifbar ist, also 90% haben noch eine Phimose. Dieser Anteil sinkt dann im Laufe der Jahre, und es ist hier als rote Kurve gezeichnet. Im Alter von einem Jahr ist immerhin schon bei 50% der Kinder die Vorhaut zurückstreifbar. Im Alter von 3 Jahren ist nur noch bei 10% eine Phimose vorliegend. Und auch bei der Einschulung haben noch 8% eine physiologische Phimose. Ich glaube, das ist für uns, die wir Kinder sehen und behandeln, ganz wichtig zu wissen. Und wir sollten auch die Eltern darauf hinweisen, dass das ein ganz normaler physiologischer Prozess ist. Und dass eine zu frühe Manipulation an der Vorhaut eigentlich mehr Risiken birgt. Also es ist nicht mehr angesagt, die Vorhaut schon bei einem Neugeborenen oder im ersten Lebensjahr abrupt zurückzustreifen, weil das birgt das Risiko symptomatischer Phimosen, die immerhin in 10% der Fälle auftreten, durch Entzündungen, Vernarbungen und so weiter. Dass die Vorhaut zurückstreifbar ist, heißt aber noch nicht, dass sich beide Blätter, also inneres Vorhautblatt und Glanz, komplett separiert haben. In dieser gestrichelten Linie sieht man, wie lange solche Verklebungen, Konglutinationen, Präputialverklebungen noch vorliegen. Und auch die muss man nicht unbedingt behandeln. Mit der Pubertät nimmt das ab, einfach durch das Peniswachstum, durch die zunehmende Manipulation, durch eine Sekretion von Talg von der Eichel und zu einer zunehmenden Abschlifferung von Epithelzellen. Das Smegma im Kindesalter ist steril und ist nichts Gefährliches. Das sind Bilder physiologischer Phimosen. Eine physiologische Phimose ist also nochmal zusammengefasst eine enge Vorhaut, die aber keinerlei Probleme macht, die keine Entzündungen macht, die keine narbigen Veränderungen hat, und das ist durchaus physiologisch noch im Vorschul- und auch im Schulalter. Auch das ist noch eine physiologische Phimose. Wir nennen das häufig Phimose mit Flowering sein. Da ist die Vorhaut einfach noch so radiär gefältelt, wie eine Knospe einer Blume. Und wenn man die Vorhaut sanft zurückstreift, sieht man einen Teil des inneren Vorhautblattes, was heller ist. Und es ist ein Zeichen, dass die Vorhaut noch dehnbar ist. Auch eine Ballonierung muss nicht unbedingt pathologisch sein, insbesondere dann, wenn die Miktion nicht behindert ist und der Harnstrahl kräftig ist. Das sind Beispiele pathologischer oder symptomatischer Phimosen. Im ersten Fall eine punktförmige Öffnung, im zweiten Fall oben auf der rechten Seite sieht man zum Beispiel eine Balanitis xerotica obliterans, die so einen Altersgipfel hat im Alter von 7 Jahren. Die Vorhaut wird einfach umgebaut, es ist eine vermehrte Keratinisierung, sie ist weniger elastisch. Man sieht weißliche Veränderungen der Vorhaut. Dies ist eine genitale Form einer Autoimmunerkrankung, die allerdings nicht nur die Vorhaut betreffen kann, sondern auch den Eichel, den Meatus und die distale Harnröhre. Unten links ist ein Bild einer schmerzhaften Erektion, weil es einfach so schmerzhaft ist. Die Vorhaut geht bei einer Erektion nicht über die Eichel. Das zweite eine Paraphimose. Und das letzte auf der rechten Seite unten ist eine narbige Phimose mit wiederholten Einrissen. Auch das sind Phimosen, die man behandeln sollte. Wenn man sich an diese normale Physiologie erinnert, dann ist klar, in den ersten 3 Lebensjahren möglichst noch keine Therapie. Natürlich gibt es Ausnahmen. Die symptomatische Phimose mit rezidivierenden Balanitiden oder auch rezidivierende Harnwegsinfekte. Auch prädisponierende Erkrankungen wie kongenitale Malformationen, die mit einem erhöhten Risiko für Harnwegsinfekte einhergehen, können mal eine Indikation für eine vorzeitige Behandlung sein, wie der vesikorenale Reflux oder auch Kinder mit einer Meningomyelozele, einer dadurch bedingten Blasenentleerungsstörung, bei denen durch eine Phimose auch ein intermittierender Fremd- oder Selbstkatheterismus erschwert ist. Und die Wunschzirkumzision kann man natürlich auch in den ersten Lebensjahren machen. Die Therapieformen reichen von der konservativen Therapie bis hin zur operativen Therapie. Und zu einem Zeitpunkt, wo die operative Therapie immer mehr umstritten ist, nimmt die konservative Therapie, glaube ich, einen immer größeren Stellenwert an. Dazu zählt zum einen die Vorhautgymnastik, also das vorsichtige Zurückstreifen der Vorhaut zum Harnlassen und zum Säubern. So, dadurch sollen diese Verklebungen allmählich gelöst werden. Nicht zu früh beginnen, also wir empfehlen so ab 3 Jahren. Auch die lokale Salbentherapie, jetzt am ehesten mit kortikoidhaltigen Salben. Früher wurden auch häufig Ovestin, also östrogenhaltige Salben eingesetzt, hat einen Stellenwert. Die operative Therapie gibt es auch wieder eine Spanne von vorhauterhaltenen Operationen bis hin zu kompletten Zirkumzisionen. Viele sagen radikale Zirkumzision, ich mag das Wort in dem Zusammenhang einfach nicht. Und dazwischen steht irgendwo die Präpuzilyse, die von vielen sehr offensiv gemacht wird. Ich bin eher zurückhaltend. Die konservative Therapie verwendet wird meist Betamethason in verschiedenen Dosierungen, welches 1 bis 3 Mal täglich dünn auf die Vorhaut aufgetragen wird. Man zieht die Vorhaut dabei leicht zurück und auf die verengten und verklebten Vorhautanteile trägt man diese Salbe auf. Die Therapiedauer so 4 bis 6 Wochen. Man kann nach einem gewissen Intervall einen zweiten Zyklus nochmal durchführen. Und Studien haben gezeigt, dass verschiedene Ausprägungen der Phimose und auch Konkludinationen gleich gut ansprechen. Man muss keine systemischen Nebenwirkungen befürchten, denn es ist ja nur ein kleines Areal der Hautoberfläche betroffen, aber es gibt Rezidive. Das sind Studien, die ich rausgesucht habe, wo man Steroid und Placebo verglichen hat und das lokale Steroid hat immerhin Erfolgsraten gezeigt bis 95%, während Placebo mit Vorhautgymnastik nur Erfolgsraten bis 50% gezeigt hat. Und gerade die mittlere Studie war interessant, weil die haben nur hochgradige Phimosen, nach dieser Kikiro-Klassifikation 5-gradige Phimosen eingeschlossen. Und selbst bei diesen ausgeprägten Fällen hatte man Erfolgsraten bis 88%. Konkludinationen, man sieht häufiger solche Befunde. Wenn die Kinder asymptomatisch sind, würde ich keine Präpuzilyse machen, insbesondere wenn sie noch relativ klein sind. Die Präpuzilyse, also nach lokaler Applikation zum Beispiel von Emla und dann im anschließenden Lösen mit einer Knopfsonde, geht relativ schmerzarm, aber die Kinder haben zu Hause Schmerzen. Und es entsteht oberflächlich auf der Eichel eine Hautabschürfung, weil die zwei Hautschichten sich ja trennen und es tut zu Hause weh. Wenn die Kinder klein sind, lassen sie niemanden mehr dran und sie sind kein Stück weiter. Sie haben später nur narbige Verklebungen zwischen innerer Vorhautblatt und Eichel. Das heißt, bei nicht sachgemäßer, konsequenter lokaler Therapie nach dem Lösen besteht eine sehr große Rezidivgefahr. Ich würde nur dann lösen, wenn sich zum Beispiel wie hier solche Taschen gebildet haben, wo auch mal Schmutz drin ist, sodass es entzündet und die Patienten Probleme haben. Entscheidet man sich für eine operative Therapie, dann gibt es natürlich absolute und relative Indikationen. Absolute Indikationen sind die persistierende Phimose, natürlich die symptomatische Phimose nach rezidivierenden Balanitiden, die sekundäre Narbenphimose, die überhaupt nicht mehr dehnbar ist, die schon eben erwähnte Balanitis xerotica obliterans oder auch Paraphimosen. Relative Indikationen können, wie auch erwähnt, der vesikorenale Reflux sein und zur Senkung des Risikos fieberhafter Harnwegsinfekte. Dann natürlich die Ballonierung der Vorhaut unter Miktion, insbesondere dann, wenn der Harnstall nur sehr dünn ist, eine Schnürringbildung oder auch, wie eben erwähnt, eine Zirkumzision bei erforderlichem intermittierendem Katheterismus. Kontraindikationen für die operative Therapie, eine absolute Kontraindikation liegt vor bei Frühgeborenen, weil dort eine erhöhte Septikämierate besteht, und eine weitere absolute Kontraindikation für eine Zirkumzision sind kongenitale penile Anomalien, zum Beispiel eine Hypospadie, welcher Ausprägung auch immer, oder viel seltener natürlich eine Epispadie, weil da die Vorhautschürze zur Rekonstruktion der Fehlbildung benötigt wird. Koagulopathien und akute Infektionen sind relative Kontraindikationen. Das Spektrum der operativen Therapie ist natürlich weitreichend, von Vorhauterhaltenen bis hin zur kompletten Zirkumzision. Viele Eltern drängen auf ein vorhauterhaltendes Verfahren, zum Beispiel so eine dorsale Inzision, wo man da, wo die Vorhaut zurückstreifbar ist, einen Einschnitt macht, den man quer vernäht. Dadurch ist die Vorhaut dann weiter, lässt sich besser zurückstreifen. Und wenn der Einschnitt nicht ausreicht, macht man eben mehrere. Aber es entsteht eine Narbe, die kann schrumpfen, die kann wieder weniger elastisch werden. Ob das langfristig ausreicht, die Langzeitergebnisse sind nicht so gut. Manchmal entscheidet man sich zu einem Teilerhalt der Vorhaut. Da sind die kosmetischen Ergebnisse manchmal nicht so, wie man sie sich erhofft. Und letztendlich die komplette Zirkumzision, okay, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, muss jeder selbst entscheiden. Es wird immer wieder gesagt, die Radikalität steigt, aber mit einem Vorhauterhalt, das erkauft man sich mit einer erhöhten Rezidivrate. Letztendlich schaut man sich die Historie an, ist es anscheinend mit der Schädeltrepanation einer der ältesten Eingriffe, den die Menschheit kennt, und ist der häufigste Eingriff bei Knaben. Erste Hinweise gehen auf eine Zeit 3000 vor Christus zurück, und man muss sich fragen, was sind denn die Gründe dafür? Im alten Ägypten war es zum Beispiel schon bekannt und man hat Zirkumzisionen durchgeführt. Und eine Theorie ist unter anderem, dass die Schlange, die sich häutet, als unsterblich galt. Und man hat gedacht, wenn man jetzt eine Beschneidung macht, wird man unsterblich. Das zweite kann sein, dass es hygienische Gründe hat. Es war erstmal verbreitet in Wüstenregionen und das Risiko, oder man konnte sich nicht so säubern, das Risiko für Balanitiden war höher. Und damit war vielleicht auch eine ausgeprägte Phimose ein Hindernis für Geschlechtsverkehr und auch ein Fertilitätshindernis, sodass eine Zirkumzision durchaus einen Selektionsvorteil brachte. In vielen Kulturen wurde das dann übernommen. Es galt an das Initiationsritus, also man sollte die Männlichkeit beweisen, erst dann war man ein richtiger Mann. Und es wurde natürlich auch in die Religionen übernommen. Im Judentum heißt die Zirkumzision Brit Mila und ist der Eintritt eines männlichen Nachkommens in den Bund mit Gott, den abrahamitischen Bund, also ein Zeichen der Zugehörigkeit und des Verbundenseins mit Gott und auch ein Zeichen, dass man sich von Jude zu Jude erkannt hat. Es wird typischerweise am 8. Tag nach der Geburt durchgeführt und es gibt speziell dafür ausgebildete Nichtmediziner, der sogenannte Mohel führt das durch, und in Österreich gibt es, glaube ich, einen Mohel, und wenn in Österreich ein Kind geboren wird, dann fährt er am 8. Tag dorthin und führt die Beschneidung durch. Auch Christus war beschnitten, auch er wurde am 8. Tag beschnitten, also am 1. Jänner, Und erst Paulus von Tarsus hat sich gegen die Beschneidungspflicht von bekehrten Heiden ausgesprochen und hat gesagt, okay, anstelle dessen beschneiden die ihr Herz. In manchen orthodoxen Kirchen ist die Beschneidung immer, wird immer noch praktiziert. Letztendlich wurde 1962 im Zweiten Vatikanischen Konzil das Fest zur Beschneidung des Herrn abgeschafft. Die Zirkumzision ist natürlich auch Teil des Islams, wird dort Sunna bezeichnet und ist ein großes Familienfest. Die Beschneidung wird bis zum 13. Lebensjahr durchgeführt. Interessant ist, dass die Beschneidung an sich im Koran nicht explizit erwähnt wurde und überliefert ist, dass Prophet Mohammed ohne oder nur mit sehr kurzer Vorhaut geboren wurde. Schaut man sich das weltweit an, sind ungefähr 30% aller Männer beschnitten, also ist der häufigste Eingriff bei Männern und Knaben. Davon sind natürlich ein großer Teil Muslime, aber es gibt auch einen großen Anteil der männlichen Bevölkerung, die in den USA und Australien beschnitten sind. Habe ich mir auch lange keine Gedanken gemacht, woher es dazu kam, aber anscheinend ist es darauf zurückzuführen, dass in England die Masturbation als übel alles, ja, für vieles verantwortlich gemacht wurde. Also für Pocken, für Depressionen, für Epilepsie, für. Und es gab eine große Kampagne gegen Masturbation, erstmal 1712 und dann im 19. Jahrhundert gab es etliche Publikationen und man hat gesagt, wenn man die Männer beschneidet, haben sie keinen Lustgewinn an der Masturbation mehr und deshalb wurde das da sehr propagiert. Und in Ländern, wo England Kolonien hatte zum Beispiel, ist die Beschneidung heute noch weit verbreitet. Man sieht das zum Beispiel hier auf dieser Landkarte, ist natürlich vieles deckungsgleich mit der Verbreitung des Islams, aber sonst auch Kanada, USA, Australien, Südafrika, Neuseeland, ist eine hohe Rate an beschnittenen Männern. Nicht aus religiösen Gründen. In Österreich geht man davon aus, dass ungefähr 10% der Männer beschnitten sind. Dort, wo Neugeborene, also in USA und so weiter und auch in Australien, sind Neugeborenen Zirkumzisionen an der Tagesordnung. Das heißt, es wird nur dann nicht durchgeführt, wenn die Eltern ein Vetorecht einlegen. Und praktiziert wird es nicht bei uns mit Nahtechniken, sondern da sind Klemmentechniken verbreitet. Ganz verbreitet die Comco Clamp und die Mogen Clamp. Die Comco Clamp wird so verwendet, dass man eine lokale Anästhesie zum Beispiel mit Emla macht, wenn überhaupt. Ich habe das in den USA gesehen, ich fand das ganz schlimm. Dann wird die Vorhaut zurückgezogen, sie wird dorsal eingeschnitten, dann setzt man auf die Eichel so einen Stempel, drüber wird so eine Klemme gesetzt, die bewirken soll, dass beide Vorhautblätter zusammengedrückt werden. Man wartet ein paar Minuten, dann nimmt man das Skalpell, schneidet die Vorhaut ab, nimmt die Klemme ab und das sieht dann so aus. Dann wird Salbe draufgegeben und das Kind wird den Eltern zurückgegeben. Die haben geschrien wie am Spieß und es wurde immer wieder gesagt, der hat Hunger. Die Mogen Clamp ist ähnliches Prinzip. Da löst man auch die Vorhaut, zieht sie vor, schiebt so eine Klemme drüber, schneidet das dann ab. Dann sieht es erstmal so aus, wenn man es zurückstreift, liegt die Eichel frei. Eine weitere Methode, nahtlos, ist die Plastibel-Methode, die auch in Deutschland und Europa häufiger verwendet wird. Das Prinzip ist das gleiche, beide Vorhautblätter werden aneinander gepresst. Hier wird es nicht mit dem Skalpell abgeschnitten, sondern letztendlich soll die Vorhaut wie der Nabel dann abfallen. In Österreich weiter verbreitet ist die Freihandzirkumzision mit Nahtechnik, natürlich im Rahmen eines meist tagesstationären Eingriffes in Allgemeinnarkose und auch einer suffizienten Lokalanästhesie mit Peniswurzelblock. Dort wird nach Absprache mit den Eltern mehr oder weniger Vorhaut beschnitten und die Kinder haben postoperativ einen Verband und nach der Verbandentfernung ist eine lokale Pflege notwendig. Was sind die Argumente für die Neugeborenen-Zirkumzision? Ein Argument ist natürlich die definitive Therapie einer Phimose. Immerhin 10% der Kinder, der Jungs, werden symptomatisch. Und dann gibt es 4 weitere Argumente, die immer wieder angeführt werden und die 2012 die American Academy of Pediatrics dazu bewogen hat, eher eine positive Haltung der neugeborenen Zirkumzision zu befürworten. Dieses wird von einer europäischen Publikation, die ein Jahr später darauf eingegangen ist, einfach hinterfragt. Und ich möchte auf diese einzelnen Argumente eingehen. Wie weit sind die überhaupt haltbar und für Europa nachvollziehbar? Das erste Argument ist die Verminderung der Inzidenz von Harnwegsinfekten. Okay, man weiß, dass man das Risiko für Harnwegsinfekte um den Faktor 10, also doch bedeutend senken kann. Aber auf der anderen Seite nur 1% der Buben entwickeln überhaupt einen Harnwegsinfekt im ersten Lebensjahr. Und so ein Harnwegsinfekt lässt sich eigentlich ganz gut antibiotisch behandeln. Und schwere lebenslange Konsequenzen oder Todesfälle infolge eines Harnwegsinfektes sind extrem selten. Man muss 100 Zirkumzisionen durchführen, um einen Harnwegsinfekt zu verhindern. Man muss das sehen gegenüber einer potenziellen Komplikationsrate von 2% nach Zirkumzisionen. So dass man eigentlich zu dem Schluss kommen muss, Zirkumzision als präventive Maßnahme gegen Harnwegsinfekte bei Knaben, dass man sie nur bei urogenitalen Fehlbildungen durchführen sollte, wenn das Risiko für Harnwegsinfekte erhöht ist. Das zweite Argument, Prävention des Peniskarzinoms. Okay, Peniskarzinom, das weiß jeder, aber es ist extrem selten. Es betrifft anscheinend einen von 100.000 Männern. Das heißt, man muss eine Riesenzahl an Zirkumzisionen durchführen, um überhaupt ein Peniskarzinom zu vermeiden. Es ist eher das Karzinom des älteren Mannes und wenn es im Frühstadium entdeckt wird, hat es ganz gute Heilungschancen. Das Risiko, an einem Peniskarzinom zu erkranken, steigt mit dem Risiko einer HPV-Infektion. Und da gibt es eben andere Präventionsformen einer HPV-Infektion. Erstaunlicherweise sind auch die Inzidenzraten für Peniskarzinom in USA und Europa trotz unterschiedlicher Zirkumzisionsraten gleich, sodass das durchaus hinterfragbar ist. Das dritte Argument, Prävention von sexuell übertragbaren Erkrankungen. Okay, die Zirkumzision reduziert das Risiko der Übertragung von Herpes-Simplex-Infektionen. Allerdings zeigt sich kein Infekt auf bakterielle sexuell übertragbare Erkrankungen. Und insgesamt gibt es sicherere Möglichkeiten, sexuell übertragbare Erkrankungen zu verhindern. Die Beschneidungsgegner sagen, die beschnitten sind, sind nicht mehr so vorsichtig. Also alle Safer-Sex-Kampagnen sind vielleicht wirksamer. Das zweite oder noch ein weiteres Argument ist, sexuell übertragbare Erkrankungen. Das Hauptinfektionsrisiko ist eben nach dem ersten Geschlechtsverkehr erst. Das heißt, warum soll ich einen Neugeborenen beschneiden? Ich kann auch warten, bis er mitbestimmen kann. Das letzte Argument, Schutz vor HPV-Infektionen. Man weiß, dass es nach Zirkumzision zu einer Reduktion der Übertragung von Female-to-Male-HIV-Infektionen von 50-60% kommt, in die andere Richtung nicht. Das Ganze stützt sich auf 3 große randomisierte Studien in Südafrika, Kenia und Uganda. Allerdings muss man sich fragen, trifft das denn, kann man das einfach so auf Europa übersetzen? Weil dort ist in Afrika ist die HIV-Rate zum einen viel höher und zum zweiten sind die Übertragungswege andere. Dort ist es ganz also am meisten heterosexueller Geschlechtsverkehr, in Europa eher homosexueller Geschlechtsverkehr und die Benutzung infizierter Nadeln. Sodass auch dieses zu hinterfragen ist, ob die Zirkumzision in diesem Hinsicht als präventive Maßnahme in Europa den gleichen Stellenwert hat. Und ich denke, auch da können Betroffene ab einem gewissen Alter selbst entscheiden. Weitere Risiken, Prostatakarzinom, Cervixkarzinom, oropharyngeale Tumoren, sind alles HPV-infektionsassoziierte Erkrankungen. Und da gibt es auch Alternativen, unter anderem die Impfung. Das Ganze, die potenziellen Argumente für eine Beschneidung muss man natürlich abwägen, was sind die Komplikationen. Und die Komplikationsraten sind gar nicht so gering, sie werden bis 3% angesetzt Und sollte das in Narkose stattfinden, gibt es noch Narkose-Zwischenfälle in bis zu 5%. Das Ganze wird natürlich beeinflusst durch Faktoren wie Alter. Da hat sich gezeigt, je jünger die Kinder, desto geringer ist die Komplikationsrate. Dann weiterer Einflussfaktor, die Qualifikation des Beschneiders, die Sterilität, der Ort der Beschneidung und die Indikation. Die medizinisch indizierten Beschneidungen haben eine höhere Komplikationsrate als die kulturell indizierten Beschneidungen. Die Reoperationsrate liegt bei bis zu 5%. Frühkomplikationen, das häufigste, was wir hier sehen, sind Blutungen oder Nachblutungen von 1-3%. Infektionen sehen wir hier eher selten, aber bei Erwachsenen ist es bis zu fornierischen Gangränenfällen beschrieben. Intraoperative Verletzung bis zur partiellen Amputation oder Glanzamputation ist nach diesen Klemmenmethoden gar nicht von der Hand zu weisen, ist häufiger. Wunddehiszenzen kommen vor, wenn man nicht näht. Penisnekrosen, wie da diese partielle Glanznekrose. Todesfälle bei Kindern kommen vor. Also jetzt ist auf seiner deutschen Arbeitskreissitzung Kinderurologie sind Fälle aus Kanada vorgestellt worden, wo durchaus auch unter sterilen Bedingungen durch Nachblutung und so weiter Todesfälle vorgekommen sind. Und diese Penisnekrosen sind ja nicht nur in Entwicklungsländern, sondern das ist ein Fall einer partiellen Penisnekrose und das ist in Wien passiert. Spätkomplikationen, das häufigste sind Meatusengen, Meatusstenosen, insbesondere bei neugeborenen Zirkumzisionen von bis zu 11%. Man sollte, wenn man diese Kinder sieht, die rituell beschnitten worden sind, in sehr frühem Kindheitsalter, sich den Meatus anschauen, ihn spreizen und schauen, ob man die Schleimhaut noch sieht. Störende Kosmetik, überschüssige Haut, Hautasymmetrien sieht man häufiger, auch gerade bei diesen nicht bei dieser Freihandbeschneidung, wie es in Österreich ist, sondern eher bei diesen rituellen Beschneidungen. Und häufig treten solche Hautbrücken auf, hier in dem Fall noch sehr dezent, das kann man durchschneiden, aber ich habe es in Afrika gesehen, dass die ganze Eichel, fast kein nichts mehr von der Eichel sichtbar war und dass man gar kein Glanzepithel mehr hat. Einfach, weil Wundschichten aufeinander liegen und weil sehr früh durch die Lösung der Vorhaut dann da oben auch eine Wundfläche entsteht. Da Penisschafthautverlust, manche werden vorgestellt, weil sie Erektionsprobleme haben, das tut weh, aber es ist kaum mehr Penisschafthaut da. Es gibt Harnverhalte, das war eines der Kinder, der so ein komplett concealed Penis hatte in Afrika, der gar nicht mehr Harn lassen konnte und nur noch tröpfchenweise Harnverlust hat. Und das kommt auch vor. Harnröhrenfisteln aufgrund einer meist bipolaren oder monopolaren Blutstillung im Frenulumbereich. Wie sieht es mit der sexuellen Zufriedenheit und Orgasmusfähigkeit aus? Da kann man ganz viel finden. Einig sind sich die meisten, dass durch die Entfernung der stark innervierten Vorhaut und die Keratinisierung der Eichel die Sensibilität des Gliedes abnimmt. Welchen Einfluss das hat, kann ich nicht sagen. Es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele Publikationen. Aber ich denke, bei einem Verfahren, das so alt ist, wenn es so deletär ist, wäre für den Geschlechtsverkehr, hätte man wahrscheinlich da schon längst mit aufgehört. Zusammenfassend, die Historie der Beschneidung ist uralt, es gibt klar definierte Indikationen zur Therapie. Ich würde auch um die Diskussionen, okay, die Mütter sitzen einem meist gegenüber, aber im Hintergrund ist der Papa, jetzt muss ich mal den Spalt zurückspielen, der zu Hause sitzt, nicht mitkommt und sagt, hey, lass da ja nichts machen. Also um diese Diskussionen abzukürzen, würde ich immer eine konservative Therapie vorher machen. Die Indikation zur Zirkumzision wird heute aufgrund der neuen medizinischen Wissen häufig großzügiger gestellt und es gilt so als Lappalien-OP, das ist ja nur was Kleines. Dennoch, denke ich, sollte man genau hinterfragen, ist das notwendig und Argumente hinterfragen, insbesondere in Anbetracht der schwerwiegenden potenziellen Risiken und der Therapiealternativen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich danke.